sondern auch um euch ein bisschen teilhaben zu lassen an den Gedanken, den zum Teil ja eure Kinder oder eure Enkel oder jedenfalls die Ranger, die dabei waren, gehört haben. Haben wir einfach gedacht, ich bringe euch eins von diesen Themen mit. Aber eins von den Themen, die ich euch nicht mitgebracht habe, war, wir haben immer so versucht, ein bisschen aus der Natur so Analogien in unseren Glauben zu machen und so die Brücke zu schlagen. Und ein Thema war eben auch mit den Bäumen. Und ich bin jetzt kein großer Botaniker, aber was ich so gehört habe und gelernt habe, ist, dass Bäume, die irgendwie an windgeschützten Stellen stehen, dass die relativ schwache und nicht so tiefe Wurzeln haben. Aber die Bäume, die da stehen, wo es richtig windet und wo es ein schwieriger Boden ist oder so, die treiben ihre Wurzeln richtig ins Erdreich. Und das sind dann auch die, die beim Sturm stehen bleiben. Während die Bäume, denen es immer gut ging, die super Bedingungen hatten und so, die machen ein bisschen Wurzeln, dass sie so ihre Nährstoffe kriegen. Und wenn dann mal ein Sturm kommt, dann kann es sein, dass der Baum einfach umhaut. Und das ist so etwas, was ich in diesem Camp einfach ganz neu gelernt habe. Aber das Thema, was ich euch mitgebracht habe, das war so das Erste. Und wir haben so von verschiedenen Kindern und von Jugendlichen die Rückmeldung bekommen, dass das auch eins von den Dingen war, die sie so am meisten beeindruckt haben. Da ging es um die Schöpfung und um die Größe der Schöpfung. Und bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme, wollte ich einfach als Einleitung den Vers aus Römer 1,20 lesen, der mir persönlich als Wissenschaftler einfach auch immer wieder so vor Augen steht und wo ich mir denke, ja genau so ist es. Römer 1,20 heißt es, seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbares Wesen an der Schöpfung wahrgenommen, durch unseren Verstand, durch unsere Vernunft. Und das ist was, wo ich mich immer wieder freue, weil ich weiß, ich muss meinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich zu Gott komme. Ich darf meinen Verstand einsetzen, ich darf meine Vernunft einsetzen, ich darf mir diese Welt angucken, ich darf forschen, ich darf Dinge feststellen und ich stelle fest, boah, das hat Gott aber mal richtig gut gemacht. Wir stellen auch manches fest, wo ich immer wieder sage, Gott, das hätte ich aber anders gemacht. Und dann denke ich mir immer, es ist aber gut, dass ich es nicht machen durfte, weil da gibt es sicher irgendwas, was nicht so gut ist, wie das, wie es Gott gemacht hat. Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott diese Welt wirklich sehr gut gemacht hat, weil das ist das, was er am Schluss über seine Schöpfung gesagt hat. Und wenn wir mit unseren Augen diese Welt wahrnehmen und das mit einem offenen Herzen und einem offenen Verstand tun, dann werden wir drauf kommen, dass Gott ein wunderbarer Schöpfer ist, ein hochintelligentes Wesen, und dass Gott unglaublich kreativ ist. Wir haben auf diesem Camp wieder Dinge gesehen an Pflanzen, an Nahrungsmitteln, an Sternen und so weiter und so fort, wo wir immer wieder gedacht haben, boah, das ist irgendwie alles so übermäßig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, so wenn ihr in die Natur schaut, das fängt beim Löwenzahn und beim Fischrogen an und wenn du die Sterne anguckst, da werde ich heute noch ein bisschen was dazu sagen. Und wenn du guckst, wie viele verschiedene Pflanzen Gott gemacht hat und wie viele verschiedene Tiere, siehst du dann irgendeine Sendung im Fernsehen oder hörst im Radio über keine Ahnung, was ich da kürzlich wieder gehört habe und da ging es um, was weiß ich, um irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Käfer oder sowas, wo ich mir denke, ja, das ist eine Käferart. Und dann haben die gesagt, ja, von dieser Sorte, da gibt es 10.000 davon. Also nicht 10.000 Stück, sondern 10.000 verschiedene Arten. Wo ich sage, ich bin ja froh, wenn ich die Art irgendwie noch rauskriege. Und davon gibt es jetzt 10.000 Unterarten oder wie. Und dann denke ich mir, Gott, was ist das? Ich hätte ein bisschen weniger auch getan. Und da sehe ich einfach, wie verschwenderisch Gott ist. Und wenn Jesus dann sagt, Gott lässt seine Gnade regnen, sein Segen regnen, seine Liebe regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wo ich immer wieder merke, ich habe immer so Schwierigkeiten, wenn ich mir immer überlege, ja, lohnt sich das, in diesen Menschen zu investieren? Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Lohnt sich das, mich mit dem abzugeben oder so? Und Gott macht sich diese Gedanken nicht. Gott sagt, du, das ist mir sowas von egal. Ich schütte meine Liebe über dich aus. Und was du damit machst, das ist deine Entscheidung. Aber Gott ist so verschwenderisch in seiner Güte. Das begeistert mich einfach immer wieder neu. Und das ist das auch, was ich in der Natur sehe. Und dann haben wir uns so diese Natur ein bisschen angeguckt. Und wie gesagt, so die erste Einheit, da ging es um die Sterne. Und Ich habe euch jetzt das Anschauungsmaterial nicht mitgebracht, weil es irgendwie auch nicht richtig funktioniert. Wir haben uns das vorher überlegt, wie wir das machen können. Wenn du die Dinge so klein machst, dass man viel sieht, dann sieht man nichts mehr, weil es dann so klein ist. Und wenn du die Dinge so groß machst, dass man nur was in der Hand hat, dann werden die Entfernungen so groß, dass irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Und deswegen habe ich euch nachher noch ein Video mitgebracht, was wir auf dem Camp nicht zeigen konnten, aber wo ihr euch ein bisschen vorstellen könnt von dem, was Gott in diese Schöpfung reingelegt hat. Aber bevor wir uns das Video angucken, noch so ein paar Dinge, einfach, dass ihr das nachher so in die richtige Perspektive bekommt. Wenn ihr euch vorstellt, so das, was draußen jetzt gerade so schön hell und warm macht, ist die Sonne. Und die Sonne, die haben wir, oder die habe ich jedenfalls, wir haben das Team getrennt, wir haben die UTH die kleineren gemacht, ich habe die größeren gemacht. Und ich habe denen gesagt, stellt euch vor, die Sonne wäre so groß wie eine Orange. Sehr viel kleiner als in echt. Ich hoffe, dass ihr euch das vorstellen könnt. Stellt euch vor, die Sonne wäre eine Orange. Dann wäre die Erde so groß wie ein Senfkorn. Das kennt ihr in den Gewürzgurken unten drin, so ein kleines, rundes Korn. Und dieses Senfkorn würde in 12 Meter Entfernung um die Orange kreisen. Also wenn ich jetzt hier die Orange hätte, dann wäre die Erde irgendwo da draußen. Und dann wäre in 3 Zentimeter Entfernung von diesem Senfkorn, würde ein winzig kleines Salzkorn um dieses Senfkorn rotieren. Das wäre unser Mond. Und jetzt könnt ihr noch viel dazu sagen, warum der Mond unglaublich wichtig ist. Also wer sich schon mal damit beschäftigt hat, dem haut es echt die Sicherungen raus, weil das ist unglaublich, wie wichtig der Mond für uns ist. Manche denken, naja, der hängt halt da oben irgendwie und fliegt da um die Erde rum. Aber dieser Mond, der stabilisiert unsere Rotationsachse, der sorgt für Ebbe und Flut, der macht alle möglichen Dinge. Und ohne diesen Mond wäre das Leben auf dieser Erde nicht möglich. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ist aber so. Wie heißt das? Klingt komisch, ist aber so. Genau. So, und dann haben wir noch verschiedene andere Planeten. Da wäre zum Beispiel der Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Der wäre in unserem Modell gerade mal so groß wie eine Erbse. Und der wäre in 60 Meter Entfernung irgendwo da hinten bei unseren Nachbarn. Der nächste Stern, also die Planeten, die sieht man zwar auch am Himmel leuchten, aber die leuchten nicht selber, sondern die werden von der Sonne angestrahlt. Der nächste Stern, der selber leuchtet, ist Proxima Centauri. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Alpha Centauri hat man früher auch gesagt. Der wäre ebenfalls so groß wie eine Erbse und der wäre in Bagdad. Und dazwischen, wisst ihr, was da ist? Nichts, gar nichts. Also da gibt es ein bisschen Staub und was weiß ich was, aber im Prinzip ist da nichts. Außerhalb von unserem Sonnensystem, da gibt es dann noch solche Planeten oder Nicht-Planeten. Also für mich ist mir egal, was die sagen, für mich ist der Pluto immer noch ein Planet. Sonst funktioniert auch der Satz nicht mehr mit dem 8 Planeten, oder wie war das? 9 Planeten, genau, 9 Planeten, die der Vater da erklärt. So, und danach, da kommt einem immer viel, und dann kommt gar nichts bis Bagdad. Und da ist der nächste Stern. Und wem das noch nicht zu viel ist, dass es ihm irgendwie den Vogel raushaut beim Nachdenken, solche Sterne wie unsere Sonne, oder wie jetzt Alpha Centauri, gibt es in unserer Milchstraße einen ganzen Haufen. Also wenn ihr an den Himmel guckt, wir hatten einen richtig schönen Sternenhimmel in vielen Nächten. Also Sternenhimmel ist schön, hat dann eben auch gewisse Nachteile, weil es eben kalt wird. Aber der Sternenhimmel war es echt wert. Und ich weiß nicht, wer von euch ab und zu mal hochguckt. Ich tue das ganz gern. Und es wird ja immer schwieriger durch die Luftverschmutzung und durch die Lichtverschmutzung. Aber ab und zu sieht man so dieses helle Band. Das ist nicht Milch. Und das ist auch nicht Dunst und das ist auch nicht irgendwelche Wolken, sondern das sind ganz, ganz viele Sterne, die wir nicht selber sehen können. Wenn du mal einen guten Feldstecher zur Hand hast, dann probier mal bei Nacht, wenn du dieses Band siehst, schon mit dem Fernglas mal dahin zu gucken. Oder wenn du mal die Chance hast, das mit dem Fernrohr zu tun, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und dieses Band, was da ist, das ist eigentlich nichts anderes als unsere Galaxie. Das ist so eine Anhäufung von verschiedenen Sternen. Unsere Galaxie, unsere Milchstraße, die besteht aus so einer Scheibe mit verschiedenen Spiralarmen, die sie da so drehen. Und diese Galaxie, die besteht aus 200 Milliarden Sternen. Also, das ist eine 2 mit 11 Nullen. Das kann ich mir schon nicht mehr vorstellen. Also 200 Milliarden Sterne, das ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie wir zurzeit gerade Schulden haben oder sowas. Also 200 Milliarden Sterne allein in unserer Milchstraße. Und jetzt hat man ja vor vielen Jahren hat man dieses Hubble-Teleskop hochgeschossen, was oben in der Umlaufbahn ohne die ganze Verschmutzung in der Erdatmosphäre und so einen Blick ins Universum richtet. Und dann hat man, man nennt es eine Deep-Field-Analyse, man hat so irgendwie am Mond vorbei ein Viereck sich rausgesucht und hat mal da ein bisschen nachgeguckt und hat festgestellt, in diesem Viereck, was man da sieht, da sind so und so viele andere Milchstraßen, andere Galaxien. Und hat mir das hochgerechnet und hat festgestellt, so auf die ganze, auf den ganzen Sternenhimmel verteilt, gibt es im Weltall vermutlich 100 Milliarden Galaxien, die jede wieder, sagen wir mal, 100, 200 Milliarden Sterne hat. Ich rechne gern. Das macht 20 Trilliarden Sterne. Jetzt hört es dann auf. Das kannst du auch nicht mehr vorstellen. Das ist eine 2 mit 22 Nullen. Und da denke ich wieder, Gott, ein paar weniger hätten es eigentlich auch getan. Also auf die anderen Galaxien hätte ich komplett verzichten können, weil die sieht man sowieso normalerweise nicht. Die sehen wir jetzt mit Spezialgerät oder so. Die Andromeda-Galaxie, die kann man mit bloßem Auge nur einigermaßen sehen. Aber all den Rest hätte es dann nicht gebraucht, oder? Die braucht kein Mensch. Wozu brauchen wir 100 Milliarden Galaxien irgendwo? Und Gott sagt, ach komm, hab grad Spaß. Ich mache da ein paar Galaxien mehr. Und ich denke mir, wie groß muss Gott sein, der mal so kurz ein Universum erschafft mit 20 Trilliarden Sternen. Und die Entfernungen, die nächste Galaxie, die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Also manche denken, Lichtjahre ist eine Zeiteinheit, aber Lichtjahre ist die Strecke, die das Licht zurücklegt in einem Jahr. Und das Licht ist das Schnellste, was es hier auf dieser Welt gibt. Und selbst das Licht braucht von dort bis zu uns 2,5 Millionen Jahre. Das heißt, wir wissen streng genommen eigentlich noch gar nicht mal, ob diese Galaxie überhaupt noch existiert. Weil wenn die heute geklaut wird von einem galaktischen Räuber oder wenn die explodiert oder sonst irgendwas, dann würden wir das theoretisch erst in 2,5 Millionen Jahren merken, weil das Licht so lange unterwegs ist. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Video an. Ha, genau. Und das geht erst nach draußen und nachher gucken wir uns das nach innen auch noch an. Das ist auch noch ganz nett. Über das sage ich heute aber nichts. Krass, oder? Gott hat ja nicht bloß die ganz großen Dinge gemacht, sondern alles von diesen großen Dingen ist bis in die kleinsten Atomkerne und was weiß ich, alles durchgeplant. Und jetzt verlassen wir die Wissenschaft und überlegen uns mal ganz kurz, was das für unser Leben eigentlich zu sagen hat. Wir haben vorher gesagt, das, was wir in der Natur sehen, das sagt uns was über Gott. Wir sehen seine unendliche Kraft, seine Gottheit, seine Unendlichkeit. Wir sehen seine Weisheit. Das haben wir jetzt schon angefangen. Und im Psalm 19, da wird es nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Psalm 19, Vers 2 bis 5. Das heißt, der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt es dem Nächsten und eine Nacht sagt es der Anderen. Ohne Worte reden sie, keinen Laut kann man hören. Doch auf der ganzen Erde hört man die Sprache der Schöpfung. Ihre Botschaft erreicht noch die fernsten Länder. Gott hat diese ganze Schöpfung gemacht, damit sie redet, damit sie uns erzählt von seiner Größe. Von dem, wie unglaublich kreativ und gut er ist. Und wenn wir wirklich glauben, dass Gott diese Welt gemacht hat, und ich glaube das von ganzem Herzen, dann können wir uns ein bisschen vorstellen, wie groß Gott sein muss, wie unglaublich mächtig er sein muss. Und dann kommt es nächste Problem eigentlich, nämlich dass wir sagen, ja, wenn Gott so riesengroß ist, dass er dieses ganze Universum gemacht hat, wenn er sich um dieses ganze Universum kümmern muss, wer bin denn ich eigentlich? Gott muss sich zurzeit um so viele Dinge kümmern. In der Türkei geht gerade alles drunter und drüber. Und im Irak, da haben wir Bürgerkrieg. Und in Syrien und im Irak ist Chaos und in Afrika. Und überall sind Krisenherde, wo Gottes Aufmerksamkeit wirklich da sein muss. Und dann, gibt es die Politiker, die hoffentlich auch ab und zu mal beten und die von Gott irgendwas wollen. Und deren Entscheidungen, die sind ja unglaublich wichtig und die beeinflussen Millionen von Menschen. Und ich bin da eigentlich ein kleines Rad im Getriebe. Was wird Gott sich schon um mich kümmern? Und das finde ich das, was mir jetzt wirklich so die Sicherung raushaut, dass ich feststelle, der Gott, der so groß ist, dass er diese Welt gemacht hat, der Gott, der so groß ist, dass er all das im Blick hat, der all das machen konnte, der ist so groß und trotzdem kümmert er sich um mich. Psalm 8, Vers 4 bis 10. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Wie klein ist da der Mensch? Und doch beachtest du ihn. Winzig ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Und trotzdem denkst du an mich. Und trotzdem beachtest du mich. Und das ist was wir nicht verstehen müssen, was wir auch nicht verstehen können, aber was wir glauben dürfen, woran wir uns freuen dürfen, nämlich, dass Gott da ist, dass er mich kennt, dass er auf mich aufpasst, dass das, was mir wichtig ist, dass das Gott nicht irgendwie unwichtig ist, dass er sich darum kümmert, dass ich mit meinen Anliegen kommen kann. Jetzt denke ich an das Zeugnis, was der Michael erzählt hat. Eine verlorene Brille. Global gesehen, Peanuts, das interessiert auch niemand, ob die Brille da liegt oder nicht. Für den Michael ist das wichtig. Versteht ihr? Und jetzt kann man eigentlich sagen, ja, kann ich mit solchen Belanglosigkeiten zu Gott kommen? Ja, kann ich. Ich kann mit den Dingen, die vielleicht absolute Belanglosigkeiten sind, aber selbst mit den Dingen, die global gesehen vielleicht belanglos sind, aber für mich überhaupt nicht belanglos sind. Mit denen kann ich zu Gott kommen. Und ich darf sie ihm sagen. Und wisst ihr was? Ich habe vorher gesagt, Gott ist ein Gott, der gute Erziehungsarbeit an uns leistet. Gott ist ein Gott, der uns auch nicht jeden Wunsch erfüllt, wenn wir irgendwas beten, sondern Gott ist ein Gott, der liebt und Gott ist ein Gott, der weise ist und Gott ist ein Gott, der gute Wege mit uns geht und Gott überlegt sich sehr gut, welche Gebete er erhört und welche er unbeantwortet lässt. Und das hat nichts damit zu tun, dass er uns nicht liebt, im Gegenteil. Das hat damit zu tun, dass Gott uns auf seinen Wegen führen will. Die Wege, die gut sind für uns. Gottes Wille ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Das habt ihr von mir schon so oft gehört. Und das ist genau das, was wir glauben dürfen. Ich darf mit allem zu Gott kommen. Ich darf ihm alles sagen. Ich darf ihm ein Ohr wegschwätzen. Und Gott wird es nicht leid. Also deswegen kann Gott ja eigentlich kein Mann sein. Oder? Gott hat eindeutig weibliche Eigenschaften auch. Und er hatte männliche Eigenschaften, aber es ist weder männlich noch weiblich. Aber wo ich mir so denke, Gott hört immer zu. Gott hat immer Zeit. Ich habe den Kindern auch versucht, sich so mal vorzustellen, je nachdem, wer euch nun lieber ist, entweder Angela Merkel oder die Königin von England, und ihr wollt eine Audienz bei denen. Also wir waren ja im November letzten Jahres in England, haben unseren Sohn besucht dort und waren unter anderem in London im Buckingham Palace. Wisst ihr, wie weit ich gekommen bin? Ich bin genau bis zum Zaun gekommen. Und da war gerade Wachablösung. Da hätte ich mal versuchen können, mitzulaufen. Es gibt Leute, die haben es doch tatsächlich auch geschafft, in den Buckingham-Palast einzudringen. Wie das funktioniert, mir vollkommen schleierhaft. Aber die kommen halt irgendwo bis zur ersten Wache, bis zur ersten Sicherheitskamera oder was weiß ich, wo sie entdeckt werden. Aber du hast nicht die geringste Chance, zur Queen zu kommen. Genauso zur Kanzlerin. Gut, du kannst sie vielleicht auf Wahlkampftour jetzt irgendwo noch besuchen oder so, aber ein persönliches Gespräch mit der Queen, mit dem Papst. Als wir zu meinem 50er nach Rom gefahren sind, da habe ich zum Spaß gesagt, da lade ich den Bene dann auf einen Kaffee ein. Also nicht unseren Bene, sondern Benedikt. Ist natürlich vollkommen irrsinnig, weil der hat ganz andere Dinge zu tun. Der kümmert sich doch nicht um mich, der trifft sich dann mit irgendeinem kleinen Fuzzi aus Deutschland, der auch noch das falsche Gesangbuch hat. Und egal mit welchem Großen dieser Welt du dich irgendwie treffen willst, du wirst es im Normalfall gar nicht schaffen. Und zu Gott können wir immer kommen. Gott hat immer Zeit für dich. Und ich denke mal, versteh mal, wenn die Königin zum Beispiel sagen würde, Wolfgang, ich gebe dir Audienz. Und dann würde ich sagen, gestern ist spät geworden. Ich komme halt irgendwie, ich würde gerne noch ein bisschen ausschlafen. Wäre schon cool, irgendwie mit dir zusammen zu sein, weiß, aber Sonntag früh, 10 Uhr, das ist ja sehr früh und weiß, das ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann und so. Da wird jeder von uns sagen, sag mal, geht's noch gut? Du hast einen Termin mit der Queen, mit der Kanzlerin, mit Arnold Schwarzenegger, mit keine Ahnung, mit wem. Und du sagst, ich muss da ausschlafen. Da wird jeder von uns sagen, geht's noch gut? Aber dann haben wir einen Termin mit Gott und dann sind uns so viele Dinge wichtiger. Und dann ist unser Alltag irgendwie und dann vergessen wir mit Gott zu reden, obwohl Gott eigentlich da sitzt und bereit ist zu hören. Und wir haben keine Lust, keine Zeit, keinen Kopf dafür. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass es eben nicht bloß einmal ist. Klar, bei der Queen wären wir jetzt einmal oder beim Papst oder wo auch immer. Aber zu Gott können wir jeden Tag kommen. Und das macht das Ganze so alltäglich, so gewöhnlich. Aber Leute, es ist überhaupt nicht gewöhnlich, es ist überhaupt nicht alltäglich. Es ist was absolut Besonderes, dass Gott sich für uns Zeit nimmt. Und ich muss mir das immer wieder neu sagen und ich möchte euch ermutigen, euch das immer wieder klar zu machen. Es ist was absolut Besonderes, dass Gott sich Zeit nimmt für uns, dass Gott sich herabbeugt zu uns, dass Gott bereit ist, uns zuzuhören und dass Gott sich um meine Kleinigkeiten kümmert. Jesus erzählt eine ganz krasse Geschichte in Matthäus 10, 29 bis 31. Da sagt er, verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig. Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid viel mehr wert als Spatzen. So ähnlich wie wir das in diesem Video gesehen haben. Da gibt es diese Sterne und was weiß ich was und da zoomst du langsam rein und da siehst du den Menschen da liegen und da gibt es Dinge, die sind noch viel kleiner als der Mensch. Wenn wir schon sagen, wir als Menschen sind eigentlich unbedeutend im Vergleich zum Universum. Gott sagt, die Spatzen, die viel weniger wert sind als ihr, selbst von denen fällt keiner vom Baum, ohne dass Gott das nicht weiß. Jetzt könnte ich noch einen Schritt weiter gehen und ich wage das einfach mal zu sagen, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott groß genug ist dafür. Selbst die Ameise, die du nachher auf dem Parkplatz zertrittst, wo du noch nicht mal merkst, dass da irgendwas passiert ist, Gott kriegt es mit. Und Jesus sagt, ihr seid doch viel mehr wert als Spatzen. Alle Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Manche Leute machen Gott viel Arbeit. Meine Frau ist immer ganz traurig darüber, dass sie Gott so viel Arbeit macht. Weil die Zahl der Haare sich ständig ändert. Aber leider nicht nach oben. Und natürlich geht es nicht um die Haare, sondern es geht darum, dass Jesus uns ein Beispiel gibt, dass Gott uns kennt. Gott weiß, wie groß du bist, wie schwer du bist. Gott weiß, was in deinen Gedanken vorgeht. Gott kennt die Zahl deiner Haare. Gott kennt den Stand deines Bankkontos. Gott weiß alles. Geht es dir manchmal so beim Beten, dass du sagst, Gott, warum muss ich dir das eigentlich alles sagen? Du weißt doch eigentlich. Ich denke mir manchmal, Gott, jetzt kann ich nicht sagen, Herr, mach dieses, mach jenes. Und ich denke mir immer, Gott, du weißt es. Dann denke ich mir immer, muss ich jetzt? Weißt du, wie es euch so geht, wenn eure Kinder irgendwas wollen von euch oder wenn euer Ehepartner was will oder so? Ich glaube, wir haben es schon gern, wenn wir miteinander reden. Natürlich weiß ich, dass man es braucht, aber es ist doch schöner, wenn man miteinander redet. Und so will Gott, dass wir mit ihm reden, dass wir ihm Dinge sagen, dass wir uns austauschen mit ihm. Und dass dieses Gebet nicht bloß eine Einbahnstraße ist, sondern dass wir mit ihm reden und dass wir zuhören und bereit sind zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Und dann wird er für uns sorgen, weil wir Gott wertvoll sind und weil Gott jeden von uns kennt und weil Gott weiß, was wir für Probleme haben. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Manche von uns, die haben so das Bild von Gott, dass Gott immer irgendwelche Dinge fordert und man muss die Gebote einhalten und wenn du das nicht tust, wehe, wehe, und dann ist Gott ein Richter und der wartet eigentlich bloß mit der Keule, dass dir dann eins überzieht, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Diese Seite von Gott gibt es auch, Gott als Richter. Aber es gibt auch Bibelstellen, die uns Gott ganz anders zeigen. Bibelstellen, die sagen, ich kenne deine Mühsal. Ich kenne die Lebensumstände, in denen du lebst. Und ich weiß, dass du es nicht einfach hast. Oder wo Gott sagt, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dir über viel setzen. Gott sieht, was du tust. Gott sieht die Mühe, die du hast. Gott sieht den Einsatz, den du bringst. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, ich fand es klasse, dass ich auf diesem Camp sein durfte als Mitglied vom Stamm Laubheim, weil unsere Mitarbeiter echt einen super Job gemacht haben. Und es sind Leute dabei, die seit Jahren diese Arbeit machen und die seit Jahren sich einsetzen für die Kinder bei den Rangern, im Kinderdienst. Leute, die seit Jahren irgendwelche Dienste tun. Das hat meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht. Wir haben uns Mittwoch vor einer Woche haben wir uns ja hier getroffen, haben so ein bisschen Rückblick gehalten und haben uns bei etlichen Leuten bedankt. Und einer ist irgendwie total, den haben wir total vergessen. Und das ist der Helmut. Der macht seit Jahren für uns die Kasse. Aber weil ich den Kassenbericht immer vorstelle, irgendwie, da taucht der Helmut nicht auf. Aber in großer Treue möchte ich einfach jetzt nur nachholen, Helmut. Vielen Dank. Wir haben so viele Leute und manchmal da denke ich mir, ich möchte mich eigentlich gar nicht bei irgendwelchen einzelnen Leuten bedanken, weil das Problem ist, dass mein Kopf ist ein Sieb und ich vergesse immer wieder irgendjemanden. Und wenn du dich dann bei den einen bedankst, wir haben gestern beim Camp-Abschluss, da haben wir uns bei verschiedenen Leuten bedankt und die Camp-Pastoren haben dann was geschenkt bekommen in die Küche und so. Und dann ist uns aufgefallen, irgendwie haben wir die Camp-Leitung vergessen. Das ist nicht so schön, aber versteht ihr, es gibt einfach Leute, die viel, viel tun und manchmal denken wir, das sieht eigentlich niemand. Ich tue meinen Dienst, es gibt Leute, die, die machen eine Liste fürs Bistro oder für den Putzdienst hier und das ist ein sehr undankbarer Job. Und dann kommen sie und fragen, ob man nicht helfen könnte und dann grummel, grummel und eigentlich wollen wir gar nicht und wie auch immer. Und das ist auch ein Dienst oder manche sagen, ja, ich putze hier und am nächsten Tag sieht es wieder aus wie so. Und so tun wir manche Dienste oder du kümmerst dich um einen Angehörigen und pflegst den. Und niemand sieht es und niemand sagt Dankeschön. Und weißt du was, Gott sieht es. Und vielleicht bekommst du hier auf Erden nicht den Dank, der dir vielleicht zustehen würde oder der richtig wäre. Aber Gott sieht es und Gott lässt nichts unbelohnt. Gott schreibt sich diese guten Taten auf und er wird dich belohnen hier in dieser Welt und in der zukünftigen. Das ist meine feste Überzeugung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all das, was ihr fürs Leben braucht, das wird euch gegeben werden, heißt es. Und wenn du dich nach Gottes Maßstäben ausrichtest und treu Gott nachfolgst und dich aufopferst und dein Bestes gibst für ihn, das wird Gott nicht unbelohnt lassen. In der zukünftigen Welt nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es Gott auch schon hier in dieser Welt segnet. Und letzten Gedanken. In Jesaja 43, Vers 1 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Für mich sind solche Zeiten wie auf dem Camp eine absolute Herausforderung. Ich kann das jetzt auf das Alter schieben, aber es war früher auch nicht wirklich viel besser. Ich kann mir einen Namen extrem schlecht merken. Da waren wir jetzt 110 Leute ungefähr, Pi mal Daumen. Und am Ende des Camps, da konnte ich vielleicht von 20 oder so, also gut, von den Leuten, die ich vorher schon kannte, aber vielleicht von 20 zusätzlichen Leuten die Namen. Und das sind ja noch nicht mal so furchtbar viele. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Leute aus unserer Gemeinde kennst du mit Namen? Vielleicht kann man noch einen Vornamen, wenn es gut geht. Aber beim Nachnamen, da wird es ja schon schwierig. Also wir reden uns hier meistens mit dem Vornamen an. Wenn ich an die Ulmer Gemeinde denke, ich denke mir manchmal, wie viel Prozent kenne ich überhaupt noch? Deswegen immer wieder die Ermutigung und die Ermahnung, wenn du so willst, such dir eine Kleingruppe, damit du wenigstens irgendwo deinen Anker hast, damit du Leute hast, die dich kennen, wo du einfach, wo es Leute gibt, die sich auch ein bisschen um dich kümmern können. Je größer die Gemeinde wird, desto wichtiger wird sowas. Aber wie viele von den Namen kenne ich eigentlich? Oder wenn du zu deinem Wohnort gehst, weiß ich, wie viele an deinem Ort wohnen. In Langenau sind es ungefähr 8000 Leute, die in Langenau selber wohnen. Wenn du in Beuren wohnst oder in, was hat Ammerstetten, 1000 jetzt vielleicht oder 500 oder was habt ihr? 165, guck mal, das ist ja, doch noch überschaubar. Aber wie viele von denen kennt man mit Namen? Die Alten kennt man, die neu zugezogen, dann wird es schon auch wieder schwierig. Und in Langenau, ehrlich, wie viele Leute in Deutschland kennst du mit Namen? Und das sind bloß 80 Millionen. Ist nicht so viel. Gott kennt 7 Milliarden Leute mit Namen. Plus die, die schon gestorben sind. Das ist krass, oder? Und er kennt nicht bloß den Namen. Er kennt die Zahl der Haare, die Zahl der roten Blutkörperchen, den pH-Wert vom Blut, den Zuckerwert, den Blutdruck. Er kennt deine Geschichte. Er kennt deine Schulbildung. Er weiß, ob du Jura studiert hast oder ob es bloß in deinem Lebenslauf steht. Gott kennt alles von jedem. Ich denke mal, wie krass. Und Gott kennt mich mit Namen. Und wenn die Bibel von Namen spricht, dann meint sie eben auch nicht bloß, dass er den Namen kennt, sondern Gott kennt uns durch und durch. Er ist derjenige, der unser Wesen erkennt. Wie oft haben wir das Problem, dass wir sagen, du verstehst mich nicht oder niemand versteht mich oder meine Motive werden irgendwie fehlinterpretiert. Ich habe das aus einem ganz anderen Grund getan. Weißt du was, die Probleme, die hast du bei Gott nicht. Gott kennt dich. Gott weiß, warum du Dinge tust. Und das ist in beide Richtungen. Das kann sehr, sehr entspannend und freudig sein, dass wir sagen, das ist eine gute Sache, dass Gott mich kennt. Wenigstens einer in dieser Welt kennt mich. Und der versteht mich. Und der versteht mich richtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du dem kein Theater vorspielen kannst. Du kannst vor dem Menschen... Genau. Du kannst vom Menschen Theater spielen und du kannst dem Menschen irgendwas vormachen und du kannst ein gutes Bild abgeben. Aber lass doch offen. Ja, wenn man sonst nicht mehr reinkommt. Wir können vom Menschen Theater spielen, aber Gott sieht in unser Herz. Und deswegen können wir das Theater spielen eigentlich auch bleiben lassen. Wir können eigentlich anfangen, ehrlich zu sein. Weil Gott kennt uns. Durch und durch. Und Gott ist nicht abgeschreckt. Wir verstecken uns ja manchmal, wenn wir denken, wenn ich so bin, wie ich, oder wenn die Leute mich so kennen würden, wie ich wirklich bin, dann hätten sie mich nicht mehr lieb. Dann würden sie nicht mehr, würden sie nicht mehr richtig mit mir umgehen. Oder dann wären sie böse zu mir oder so. Und weißt du was? Bei Gott brauchst du diese Angst nicht zu haben. Er kennt dich und er liebt dich genauso, wie du bist. Und das finde ich absolut entspannend. Gibt es diese Werbung von dieser Margarine? Ich will so bleiben, wie ich bin. Bei Gott ist es ähnlich. Ich darf so sein, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und das finde ich so klasse. Ich muss bei Gott nicht erst besser werden. Sondern Gott nimmt mich an, wie ich bin, und dann verändert er mich und macht mich zu dem Menschen, den er eigentlich in mir sieht. Aber an seiner Liebe zu mir ändert es nichts. Gott liebt mich jetzt nach bald 40 Jahren, die ich mit ihm unterwegs bin, Gott liebt mich heute kein bisschen mehr als früher, als ich noch ein viel schrecklicherer Mensch war als heute. Ja, ist so. Dass wir uns in dem Punkt verändern und dass wir Gott Freude machen wollen, indem wir seinen Charakter annehmen und dass wir mit ihm zusammen sind, das ist eine gute Sache. Lasst uns Gott Freude machen, so gut es geht. Aber es wird seine Liebe zu uns nicht vermehren. Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und Gott wird nicht aufhören zu lieben, egal was passiert in unserem Leben. Und um den Sack jetzt zuzumachen, wenn du das nächste Mal vor einem Problem stehst, was du denkst, was riesengroß ist, hast deine Arbeitsstelle verloren, brauchst eine neue. Ein Mensch, den du liebst, ist gestorben. Oder du wirst krank. Oder keine Ahnung, was für dich jetzt gerade so eine Herausforderung wäre. Und du stehst diesem Problem gegenüber und du denkst dir, boah, das Problem ist aber groß. Dann denk an die Predigt von heute, denk an das Video oder was auch immer dir hängen geblieben ist. Und mach dir klar, Gott ist viel größer. Und es ist für Gott eine Kleinigkeit, dir an dem Punkt zu helfen. Und wenn Gott beschließen sollte, dir nicht sofort zu helfen oder dir an dem Punkt vielleicht auch das Problem überhaupt nicht wegzunehmen, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht kann. Und es liegt auch nicht daran, dass er dich nicht liebt. Sondern es liegt daran, dass du an diesem Punkt was lernen darfst. Und je schneller wir Dinge lernen, desto eher kann Gott uns auf diese oder auf eine andere Weise nahe wieder segnen. Aber wenn du dem Problem gegenüberstehst, dann denk dran, Gott ist viel größer und Gott kann. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du so unfassbar groß bist. In deinem Wort steht, Herr, dass die Schöpfung von deiner Größe, von deiner Allmacht redet, von deinem unsichtbaren Wesen. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dass wir immer wieder diese Schöpfung auch zu uns reden lassen und dass wir das wahrnehmen, dass wir uns daran freuen und dass wir ganz neu aufnehmen, wie groß du bist, wie kreativ du bist, wie intelligent du bist, Herr. Und mit wie viel Liebe du diese Welt für uns bereitet hast, dass wir drin leben können. Vater, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt und der dein Wort gehört hat, der sich aufgemacht hat, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich danke dir, Herr, dass du zu jedem einzelnen Herzen geredet hast. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass der Satz, der Gedanke, das Bild, was einfach wichtig war für diese einzelne Person, Herr, dass das übrig bleibt, dass das sich eingräbt in unseren Herzensboden, dass es Wurzeln schlägt, Herr, und dass du das schenkst, Herr, dass es Frucht trägt für dich. Ich danke dir, dass du mit uns nicht am Ende bist, sondern dass du geduldig bist und dass du mit uns den ganzen Weg gehst. Ob wir nun auf dem geraden Weg gehen oder ob wir Umwege machen, Herr, du bist da, du kennst uns, du liebst uns. Und ich danke dir, dass deine Liebe zu keinem Ende kommen wird. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.